Ja, liebe Geschwister, ich darf euch, Sie ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und wünsche uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn unter seinem Wort und natürlich auch untereinander. Ja, wir machen Fortsetzung im Johannesevangelium und heute geht es um Kapitel 14 und zwar um die Verse 15 bis 31. Und da lesen wir also Folgendes. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich meinem Vater bin und dass ihr in mir seid und ich in euch bin. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Da fragte ihn Judas Iskariot, Herr, wie kommt es denn, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort, ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch auch nicht entmutigen. Ihr erinnert euch, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe weg und ich komme wieder zu euch. Wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Ich sage euch das alles, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können. Denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Steht auf, wir wollen jetzt gehen. Ja, Herr, zeig du jetzt dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, mach uns still und rede du. Amen. Ja, Johannes ist schon, egal welchen Text man sich davor nimmt, Johannes ist schon eine Herausforderung. Und liebe Geschwister, ist es nicht so, dass bei manchen Bibeltexten eigentlich alles klar ist? Nur mal einige Beispiele. Wenn ich also sage Psalm 23, dann sagst du sofort, der gute Hirte. Wenn ich 1. Korinther 12 beziehungsweise 1. Korinther 13 erwähne, nicht, dann sagen Bibelkinder Geistesgaben, nicht das Bild vom Leib beziehungsweise das Hohelied der Liebe. Und wenn wir an Weihnachten denken und es fällt das Stichwort Lukas 2, dann kommt die spontane Antwort Weihnachtsgeschichte. Aber was ist, wenn ich auf Johannes 14 abziele? Du wirst vielleicht einen Moment nachdenken und dann sagen, oh, ist doch nicht ganz so einfach, da kann man ja eine Menge von Schubladen herausziehen, ja, dass man eigentlich gar nicht weiß, ja, wo soll ich anfangen? Und so ist es, liebe Geschwister. Jede Schublade hat da wirklich ihre Berechtigung. Nicht nehmen wir die Schublade Karfreitag. Nicht, denn Jesus Christus sagt ja in Vers 30 und 31, sagt er ja, viel werde ich nicht mehr mit euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat. Und dann heißt es ja, steht auf, lasst uns gehen. Jetzt geht es also für den Herrn in diese entscheidende Stunde, liebe Geschwister. Nicht, oder andere ziehen die Schublade Ostern. Und auch die haben recht, denn Jesus Christus sagt ja in Vers 19 so sinngemäß, keine Sorge, nur noch eine kleine Weile, ich komme wieder zu euch, ihr werdet mich sehen, ich lebe und ihr werdet auch leben. Und so kann man weitere Schubladen ziehen, nicht die Schublade, was weiß ich, die Schublade Himmelfahrt. Und die Leute haben auch recht, die da ihren Schwerpunkt drauf legen wollen. Im Vers 28 sagt er, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe. Nicht? Und auch die Schublade Pfingsten. Ja, hier ist ja vom Heiligen Geist die Rede. Nicht diesem Tröster, diesem Beistand, nicht dieser Geist der Wahrheit, dieser Anwalt für uns. Ja, und letztendlich haben auch die recht, die sagen, nein, ich möchte mein Schwergewicht legen auf das Thema, auf die Schublade Trinität. Und wir haben ja nun hier wirklich, es ist ja einer von mehreren Texten, ja, wo dieses Geheimnis der Dreieinigkeit wirklich enorm angesprochen wird. Also wir sehen eine Vielzahl von Auslegungsmöglichkeiten. Nicht, das würde ausreichen, eine ganze Bibelwoche zu füllen. Was machen wir jetzt? Wir haben keine Bibelwoche. Und auf der anderen Seite haben wir das Glück, dass wir an keinem dieser Festtage stehen, sondern dass wir jetzt im Februar, einem ganz normalen Monat, einen ganz anderen Einstieg wählen können. Und das wollen wir heute Morgen mal machen. Dieser Text steht ja nun in einem ganz bestimmten Rahmen und im Rahmen der sogenannten Abschiedsreden von Jesus Christus. Obwohl, wenn man diesen Text wirklich intensiv und wirklich richtig durchliest, es eigentlich gar keine Abschiedsreden sind. Abschiedsreden, ja, die sind immer so ein bisschen nostalgisch, immer so ein bisschen melancholisch, immer so ein bisschen wehmütig, so nach dem Motto, was war das doch für eine wunderschöne Zeit zusammen, jetzt ist sie vorbei, wir gehen auseinander und jeder muss zusehen, wie er irgendwie durchkommt. Und dabei kann uns natürlich eine gewisse Verunsicherung, ein gewisses Unbehagen überfallen. Und die haben ja recht. Jesus Christus sagt ja zu seinen Jüngern, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Also, so sollen wir den Text also nicht lesen, nicht, dass es also Abschiedsreden ist. Und liebe Geschwister, dieser Text ist ja nicht rückwärts gerichtet, sondern er ist ja nach vorn in die Zukunft gerichtet. Nicht, das Projekt fängt ja jetzt erst gerade an, liebe Geschwister. Und somit sind es also keine Abschiedsreden, sondern es sind, ja, wie soll man sagen, es sind vielmehr Vorbereitungsreden. Es ist vielmehr ein Trainingsprogramm, ja, für die nächste entscheidende Etappe. Ein Trainingsprogramm für das, was damals auf die Jünger zukommt und was auch, und für uns heute, was heute in Zukunft auf uns zukommen wird, liebe Geschwister. Und das ist ja so, nicht? Das haben wir sicher alle schon mal erlebt, dass wir auch mal einen Text lesen oder nur einen Satz lesen oder nur ein Wort lesen, aber es eben vollkommen falsch lesen. Das passiert uns ja auch immer wieder. Und vor allen Dingen, woran kann man erkennen, liebe Geschwister, woran kann man nun erkennen, dass in diesem Text, dass es sich wirklich um Vorbereitungsreden Jesu Christi handelt? Nicht, da brauchen wir ja nur in diesem Bibeltext, brauchen wir ja nur auf einige Verse zu schauen. Nicht Vers 19, wo er sagt, nur noch eine kleine Zeit. Nicht Vers 25. Diese Dinge sage ich euch. Man könnte sie jetzt gedanklich hinzusetzen, sage ich euch jetzt. Nicht solange ich noch bei euch bin. Nicht Vers 29, nochmal. Ich sage euch das alles jetzt, bevor es eintrifft, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt. Ja, und dann schließlich der letzte Vers. Nicht steht auf, nicht könnte man sagen, deshalb steht jetzt auf. Wir wollen hier weggehen. Es geht in diese entscheidende Stunde. Und wir können es natürlich auch noch daran erkennen, liebe Geschwister, dass es eben kein Ausstieg ist, sondern dass es in der Tat ein Einstieg ist, in dem Jesus Christus ja nicht sagt, ich gehe weg, sondern er sagt, ich komme zu euch. Und das fällt ja in diesem Text auf, das sagt er gleich dreimal. Nicht in Vers 18, in Vers 23 und in Vers 28. Nicht, und das ist der Tenor des Textes, liebe Geschwister. Nicht, er verabschiedet sich nicht, sondern, ja, er kündigt seine Ankunft an. Ja, was für eine Ankunft? Ich denke zunächst mal eine Ankunft an Ostern. Nicht, dass Jesus als der Auferstandene nach dem Kreuzesgeschehen sich wieder seinen Jüngern gezeigt hat. Und ich denke natürlich auch seine Ankunft im Leben eines jeden Einzelnen, indem er zum lebendigen Glauben nicht an den Herrn Jesus Christus kommt und dann wirklich geistlich leben kann. Und natürlich, er kündigt seine Ankunft an, nämlich seine Wiederkunft, nicht nachdem er bei seinem Vater also gewesen ist. Und wir sehen also so richtig in Wellen, sagt Jesus Christus das seinen Jüngern. Nicht der Heilige Geist kommt, nicht ich komme zu euch, der Vater und ich kommen zu euch, also alle kommen zu euch, alle kommen zu euch. Und daran sieht man schon, tja, das ist doch keine Abschiedsrede, liebe Geschwister, sondern wirklich, wirklich eine Zukunft, eine Vorbereitungsrede, ein Trainingsprogramm damals für seine Jünger, heute natürlich für uns. Und seht, ein Jünger hat das ja so ein bisschen interessiert. Der hat ja nachgehakt. Der hat ja gefragt, der hat ja gesagt, aber Herr, eine Sache verstehe ich nicht. Warum offenbarst du dich nur uns und eben nicht der Welt? Und die Antwort von Jesus Christus macht schon deutlich, dass er einen Unterschied macht zwischen denen, die an ihn glauben und denen, die eben zur Welt gehören. Nicht die sich von Gott losgesagt hat, die sich von Gott losgesprochen hat. Und es ist ja erschreckend, was hier in diesem Text über die Welt gesagt wird. Da heißt es ja einmal, die Welt empfängt keinen Geist, sie sieht keinen Geist, sie kennt keinen Geist, Vers 17, dann sie sieht Jesus Christus nicht, Vers 19, sie erfährt keine Jesus-Offenbarung, hat keinen Frieden, Vers 27, und hat nur den dämonischen Fürsten dieser Welt, Vers 30. Tja, schon erschreckend, was hier von dieser Welt gesagt wird. Aber jetzt diese entscheidende Frage: Was brauchst du eigentlich zur Vorbereitung? Was brauchst du jetzt wirklich zur Vorbereitung, wenn du jetzt diesen Text liest? Nicht, wir wissen, es geht jetzt darum, Jesus Christus kommt, in Klammern, wieder. So, und was brauchst du jetzt zur Vorbereitung? Und Jesus Christus würde uns drei Antworten geben. Er würde sagen, du brauchst mich, weil ich dir echtes, wahres Leben schenken kann. Er sagt weiter, du brauchst mich, weil ich bei dir gerne Wohnung nehmen möchte, weil ich gerne in deinem Herzen wohnen möchte. Und er sagt, du brauchst mich, weil ich dir auch wahren Frieden geben kann. Warum brauchst du das alles? Damit deine Vergangenheit geklärt ist, damit du die Gegenwart bewältigen kannst und damit du, ja, sagen wir mal, damit du getrost, damit du gelassen in die Zukunft blicken, in die Zukunft gehen kannst. Und so, liebe Geschwister, wollen wir mal diesen Text hier angehen. Also, Jesus, der echtes Leben, der wahres Leben spendet. Nicht, er sagt es ja hier in Vers 19, da im zweiten Teil, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und zunächst denkt man da sicherlich an Ostern. Er sagt ja auch in unserem Text, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme wieder und ich werde mich euch zeigen, ihr werdet mich sehen, ich lebe, ihr werdet auch leben. Nicht, und so ist es ja geschehen nach Ostern. Nicht, da hat sich der Auferstandene nicht mehr allgemein der Öffentlichkeit gezeigt, ist nicht mehr durch die Lande gezogen, sondern hat sich hier ganz bewusst seinen Jüngern präsentiert. Aber wenn Jesus Christus sagt, ihr werdet auch leben, dann ist das ja nicht ein Lebensjahr so nach dem Motto, ja, Jesus lebt halt wieder. Nicht so wie der Lazarus lebte oder wie der Jüngling zu Nain lebte oder die Tochter des Jairus, die alle irgendwie noch mal ein paar Jahre dazu bekommen haben, aber irgendwann mussten sie diesen biologischen, diesen irdischen Tod doch erleben. Also das ist auf keine Fälle damit gemeint. Wenn Jesus sagt, ihr werdet leben, dann ist das ein ganz anderes Leben, dann ist das ein Leben von einer ganz anderen Dimension, in einer ganz, ganz anderen Qualität, liebe Geschwister. Nämlich, Jesus hat ja die Macht des Todes besiegt, nicht? Und der Vater hat am Ostersonntag das, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist, hat er ja quasi durch seine göttliche Unterschrift bestätigt. Und jetzt kannst du ganz anders leben. Jetzt kann der Mensch ganz anders leben, nicht weil er nämlich Vergebung seiner Schuld bekommt, nicht weil man aus dem Tod befreit ist, weil das Gericht Gottes nicht mehr über einem steht, weil ein Machtwechsel stattgefunden hat, herausgerissen, nicht aus der Finsternis des Todes und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seine Liebe. Und das haben alle Jesus-Jünger inklusiv wir erfahren. Und jetzt kannst du wirklich ganz, ganz, ganz anders leben, liebe Geschwister. Und dieses neue Leben, nicht was wir in Jesus Christus haben, das beschreibt er jetzt mit zwei beeindruckenden Begriffen. Die nun solch neues Leben haben, sind ja keine Menschen, die da irgendeiner neuen Religion, irgendeiner neuen Ideologie danach folgen, sondern es sind Menschen, die ihren Herrn wirklich lieben, die sein Wort haben und die sein Wort halten. Und sein Wort haben und sein Wort halten hat hier in diesem Text zunächst mal mit dem Dekalog, mit den 10 Geboten erstmal gar nichts zu tun. Sondern wir wissen, Jesus Christus ist das eine Wort Gottes. Jesus Christus ist das eine Wort des Gottes. Und ihm und seinem Wort zu vertrauen, das ist es, was Glauben wirklich ausmacht, was den Glauben wirklich kennzeichnet. Und das heißt wirklich in ihn lieben, an ihm hängen, stets daran sich vor Augen halten, was er für jeden Einzelnen von uns getan hat, liebe Geschwister. Und das ist das Kennzeichen, das ist wirklich das Kennzeichen der tiefsten Beziehung zwischen Jesus Christus und seinen Leuten. Nur die Frage, wie ist das natürlich möglich? Wie ist das möglich? Und jetzt kommt der Heilige Geist ins Spiel. Denn wir wissen, dass wir Jesus-Leute mit unserer Wiedergeburt, dass wir alle den Heiligen Geist bekommen haben. Bevor wir der Frage nachgehen, warum brauchst du den Heiligen Geist? Wir wollen das an dieser Stelle doch mal kurz einreißen, denn es gibt ja später noch Texte, die über den Heiligen Geist sprechen. Aber wie gesagt, der Apostel Paulus hat ja auch mal in einer Stelle gesagt, es verdrießt mich nicht, dass euch das nochmal gesagt wird. Es kann uns also nur gut tun. Aber vielleicht etwas Grundlegendes, etwas Grundsätzliches, was den Heiligen Geist betrifft, dass wir das Thema Heiligen Geist nicht voll ausschöpfen können, geschweige denn an dieser Stelle, ja, können wir es überhaupt? Ist ja auch noch die Frage. Aber etwas Grundsätzliches können wir sagen. Also, der Heilige Geist ist kein eigenständiges Thema für sich, liebe Geschwister. Er begegnet uns ja immer in dieser unzertrennlichen Gemeinschaft, nicht dieses dreieinigen Gottes. Nicht, er ist einer der drei Personen, in denen der lebendige Gott uns wirklich entgegentritt. Und das macht ja einmal hier der Vers 26 deutlich. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen. Und dann gibt es sicherlich, wenn wir uns die Mühe machen und die Bibel durchforsten, das Neue Testament, dann gibt es sicherlich noch eine Fülle von Bibelstellen, die das auch bestätigen. Ich will nur mal 3 nennen. Eine haben wir ja vorhin schon gehört aus Epheser 2, der Vers 18. Dann noch eine Stelle zum Beispiel 2. Korinther 13, Vers 13 oder eben 2. Thessaloniker 2, Vers 13. Also es gibt noch weitere, aber das seien nur mal einige Stellen. Und der Heilige Geist, das müssen wir auch wissen, ist keine verfügbare Kraft, nicht, die man für irgendetwas da also wirklich benutzen kann. Ist auch keine Marionette, nicht wie wir das heute ja immer wieder irgendwo erleben, nicht dem man, was weiß ich, durch spirituelle Techniken oder durch Lobpreisrituale da zum Schwingen bringen kann und so weiter. Aber jetzt die Frage, wozu brauchst du den Heiligen Geist? Ich denke mal, du brauchst ihn zu allererst, damit du überhaupt glauben kannst. Ansonsten kommst du gar nicht zum Glauben. Nicht ansonsten bist du weiterhin geistlich blind wie vielleicht die meisten deiner Nachbarsleute. Nicht? Und erinnern wir uns an Nikodemus, der in der Nacht mit Jesus ein Gespräch führte und Jesus ihm sagen musste, Nikodemus, undenkbar, dass du einen Kontakt zum lebendigen Gott bekommst, ohne dass es auf einer vom Geist geschenkten Basis funktioniert. Lieber Nikodemus, undenkbar. Das muss von oben, das muss von Gott kommen. Also ohne Wirken des Heiligen Geistes eben in unserem Herzen kein Glaube. Aber dabei bleibt es ja nicht. Du brauchst ihn ja auch, um dann auch tatsächlich zu wissen, dass du ein Kind Gottes und dass du Träger des Heiligen Geistes bist. Das heißt also, dass der Auferstandene und dass der erhöhte Herr wirklich in deinem Herzen und damit natürlich auch in deinem Denken persönlich gegenwärtig ist und wirkt, dass du das weißt. Und der Apostel Paulus drückt das ja im Galaterbrief 2, Vers 20 so aus, er, Christus, lebt in mir. Er lebt in mir. Nicht, und da hatte dieses junge Mädchen durchaus recht, denn dieses junge Mädchen war frisch zum Glauben gekommen und hatte das begeistert in der Schule erzählt. Ja, und der Lehrer, der fragte sie eines Tages doch ganz spöttisch zurück und fragte, tja, Carola, wie ist das denn so, wenn du sagst, dass der Herr Jesus Christus in deinem Herzen wohnt, aber am nächsten Morgen der Teufel an deine Herzenstür klopft? Was dann? Ach, Herr Lehrer, dann würde ich einfach Jesus Christus an die Tür schicken. Sehen wir das mal theologisch, ganz konsequent gesprochen. Kannst du nichts gegen sagen. Theologisch wirklich ganz konsequent gesprochen. Nicht, da wird in dem Mädchen wirklich erkennbar, dieses Jesus ist in mir, Jesus lebt in mir, Jesus ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Was er ja einst mal zu seinen Jüngern gesagt hatte. Nicht, und obwohl Jesus ja jetzt im Himmel ist, nicht in der für uns unsichtbaren Welt, er aber Zugang zu uns hat, kann er das eben sagen, ja, weil der in uns wohnende Geist uns das mitteilt, liebe Geschwister. Nicht, und diese Zusage, nicht, dass er bei dir ist alle Tage, nicht bis ans Ende der Welt, diese Zusage gilt jedem Einzelnen von uns. Nicht, und diese Gemeinschaft mit Jesus, liebe Geschwister, das ist ja das Wunderbare, bedeutet ja auch gleichzeitig das Hineinziehen in die Gemeinschaft mit seinem Vater. Nicht, und das macht auch unser Text deutlich. Nicht, lesen wir nur die Verse, wir brauchen sie jetzt nicht durchzulesen, aber nur die Verse 16, 17 und 23, da geht das auch nochmal ganz, ganz deutlich hervor. Ja, und der Heilige Geist, der will auch dafür sorgen, liebe Geschwister, dass diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, das heißt deine Liebe zu ihm, deine Verehrung für ihn, ja, dass die immer enger, dass die immer erfüllter, dass die immer weiter zunimmt, liebe Geschwister. Der Heilige Geist sorgt also jetzt dafür oder bewirkt also, dass Jesus Christus verherrlicht wird. Nicht, dass also, ich sag mal so, dass er in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Sündlosigkeit, in seiner Rettungsfunktion, in seiner Größe, in seiner Macht und in seiner Liebe und so weiter, dass er da wirklich erkennbar wird. Und interessant ist ja, der Heilige Geist sorgt dafür, dass nicht er, sondern Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Und deswegen ist es undenkbar, dass der Heilige Geist von Jesus Christus sagen würde, er, Jesus, hat mich, den Heiligen Geist, verherrlicht. Undenkbar. Und deshalb wäre auch die Frage nicht korrekt, nicht wenn jemand fragt, kennst du den Heiligen Geist? Nein, kennst du Jesus Christus? Nämlich in dem Maße, wie gut du den Herrn Jesus Christus wirklich kennst. Kannst du ersehen, nicht wie sehr der Heilige Geist schon an deinem Herzen gewirkt hat, liebe Geschwister. Und deswegen ist es auch immer wieder eine gute Testfrage für jede Form von Veranstaltung. Verherrlicht sie wirklich Jesus Christus? Verherrlicht sie wirklich Jesus Christus? Wes Geisteskind steckt hinter dieser oder jener Veranstaltung? Immer wieder eine gute Testfrage. Und als ich so über den Heiligen Geist nachdenkte und mich damit beschäftigte, musste ich an eine Flutlichtanlage denken. Nicht, der Heilige Geist ist wie so eine Flutlichtanlage, der Jesus Christus von allen Seiten also wirklich beleuchtet. Nicht, der Herr steht im Mittelpunkt. Dafür sorgt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, ja, er ist auch der beste Lehrer, er ist auch der beste Professor für Bibelauslegung, liebe Geschwister. Was Jesus damals bei den Emmaus-Jüngern gemacht hatte, nämlich Bibelstunde gehalten und ihnen die Zusammenhänge erklärt, das macht er natürlich jetzt durch den Heiligen Geist, der in dir wirkt, der dich alles lehren wird, in alle Wahrheiten hinein, das, was Jesus Christus dir wirklich gesagt hat. Und liebe Geschwister, ist das nicht ein wunderschönes Geschenk, ein wunderbares Geschenk? Überlegen wir mal, bei den unterschiedlichsten Stimmen, bei den unterschiedlichsten Stimmungen, bei den unterschiedlichsten Meinungen, bei den unterschiedlichsten Weltanschauungen, die heute auf dich einprasseln, die in deine Seele dringen wollen, ist es da nicht wunderbar, dass du jetzt eine Stimme hast, auf die du hören darfst, sollst, kannst, nämlich auf die Stimme des guten Hirten und der dir in allem Wirrwarr dieser Zeit einen klaren Kurs gibt und dass du nicht gezwungen bist, auf den Zeitgeist zu hören. Ein wunderbares Geschenk wirklich seiner Gnade. Und ein weiterer Gedanke noch, der Heilige Geist verändert dich auch in das Bild Jesu Christi. Nicht, und auch hier gilt wiederum, dass der Heilige Geist da nicht in Eigenregie handelt, sondern er ist ja Jesus Christus, der dein Leben verändert, der in dein Leben hineinkommt und dort wirkt, eben durch den Heiligen Geist, der in dir wohnt. Also auch hier tritt eben der Heilige Geist wieder zurück. Und wenn ich das höre, dann muss ich sagen, ja, das klingt auf der einen Seite wunderbar. Nicht, aber auf der anderen Seite, liebe Geschwister, ist es auch wiederum sehr erschreckend, wenn ich das so lese. Nicht, der Heilige Geist verändert mich in das Bild Jesu Christi. Und wie oft habe ich ihn? Und wenn wir alle ehrlich zu uns sind, wie oft haben wir ihn in unserer Nachfolge betrübt? Nicht, wie oft ist in unserer, ja, wie soll ich mal sagen, in unserer Mittelmäßigkeit, in unserer Ich-Bezogenheit, Selbstbezogenheit, wie oft ist da unsere Nachfolge hinter dem zurückgeblieben, was Jesus Christus uns eigentlich schenken will? Nicht, das müssen wir auf der anderen Seite auch ganz nüchtern sehen. Aber wir dürfen ja immer wieder zu unserem Herrn kommen und da um Vergebung bitten. Und deshalb als letzter Gedanke ein ermutigendes, ein tröstendes Wort, was den Heiligen Geist betrifft. Denn der Heilige Geist versichert dich trotzdem, trotz aller deiner Fehler, trotzdem der unverbrüchlichen Treue des Herrn Jesus Christus. Nicht? Epheser 1, Vers 13, nicht dieses Stichwort Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Ja, Versiegelung mit dem Heiligen Geist kann sicherlich mehreres bedeuten, aber ich würde mal sagen, hier unter anderem bedeutet es bewahren. Ja, bewahren, damit niemand an dich herankommt, nicht damit dich niemand antasten kann, damit niemand Gewalt über dich gewinnen kann, den du nicht gehörst. Nicht, du stehst unter dem kompletten Schutz des lebendigen Gottes, des Herrn Jesus Christus, und der Heilige Geist gibt dir Brief und Siegel dafür. So, und wenn du dir das mal alles vergegenwärtigst, nicht, dass du den Heiligen Geist brauchst, dass du ihn hast und dass er in deinem Leben wirkt, bist du dir täglich bewusst, dass du ein übernatürliches Leben führst. Ein übernatürliches Leben in dem Sinne, nicht, dass der lebendige Gott dich aus der Ewigkeit lenkt und leitet, dass er dich durch sein Wort tröstet, ermutigt, aufrichtet, ermahnt, zurechtweist, nicht, dass du für andere betest und mit dem Eingreifen Gottes aus der Ewigkeit rechnest, in welcher Form jetzt auch immer. Nicht, dass du dich über geistliche Wahrheiten, über geistliche Erkenntnisse freuen kannst, worüber die Nichtgläubigen nur verständnislos die Schulter zucken können. Nicht, dass du mit dem Herrn Jesus Christus, ja, redest wie mit einem Freund. Johannes 15, Vers 14. Nicht übernatürlich, übernatürlich, obwohl du Jesus Christus nie gesehen hast und auch nie sehen wirst, hier auf Erden. Und du, ich sag's mal, ein ganz normaler Mensch mit deinen normalen Beschränkungen und Begrenzungen. Nicht bist du dir darüber bewusst, dass du wirklich, wirklich ein übernatürliches Leben führst. Also das Erste, dass Jesus Christus, dass wir ihn brauchen, weil er uns wirklich echtes Leben geschenkt. Und damit ist deine Vergangenheit geklärt. Damit ist deine Vergangenheit geklärt. Und der nächste Punkt, dass er Wohnung in unserem Herzen nimmt, hängt ja so ein bisschen mit dem ersten Punkt zusammen. Nicht, damit du wirklich auch jetzt die Gegenwart auch wirklich bewältigen kannst. Und ich komme nochmal auf diese Frage von diesem Judas zurück, mit dem Zweitnamen da Thaddäus. Da gibt ihm ja Jesus eine geniale Antwort. Nicht, er sagt ja, wenn jemand mich liebt, nicht, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben, und jetzt kommt es, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Und liebe Geschwister, das war schon immer das große Projekt Gottes. Nicht das Wohnen bei seinen Geschöpfen. Nicht, und das fängt ja schon gleich in 1. Mose an. 1. Mose 1, Kapitel 1 und 2 in dieser Erwähnung des Gartens. Da spüren wir ja schon so ein Stück dieser Gemeinschaft. Nicht, obwohl diese Gemeinschaft aus uns bekannten Gründen natürlich zerbrochen ist. Aber damit hat das Projekt nicht aufgehört bei Gott, sondern das geht weiter. Nicht, dann beginnt das Projekt mit der Stiftshütte. Nicht, und Gott sagt da in 2. Mose im Kapitel 29, Vers 45, ich will unter den Kindern Israels wohnen und ihr Gott sein. Auch wenn das vielleicht, ja, zunächst mal erst ein schwaches Abbild war, nicht dieses Wohnen Gottes bei seinen Kindern, bei seinen Geschöpfen. Aber es geht weiter, Kapitel 37, beim Propheten Ezekiel, wo von der Auferstehung seines Volkes die Rede ist. Und am Ende dieses Kapitels wieder dieser Satz steht, und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und dann noch eine Stelle aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9, der Vers 8. Aber du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir und will bei dir wohnen. Und dann machen wir einen großen Sprung ins Neue Testament, in das letzte Buch der Bibel, Kapitel 21, dieser Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme vom Himmel, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Nicht alles genau Worte, die Jesus auch hier in gewisser Weise in unserem Text da eben für seine Jünger, für seine Gemeinde sagt. Und liebe Geschwister, da muss man auch mal stehen bleiben. Nicht bei diesem Projekt Wohnen Gottes bei seinen Geschöpfen. Was muss das für ein Gott sein? Was muss das für ein Gott sein, nicht der Interesse hat, bei dir zu wohnen, nahe bei dir zu sein, ja, bei dir wohnen, bei dir leben zu wollen, liebe Geschwister. Der also nicht, was weiß ich, irgendwo in fernen Galaxien da seine Himmelssphäre hat und in größtmöglichsten Abstand von der sündigen Menschheit da in einer unbeschreiblichen Herrlichkeit lebt. Nein. Nicht. Und was ist das für ein ungeheurer Wert, liebe Geschwister? Nicht, dass der Vater mit dem Sohn bei dir wohnen will. Und dass du das heute als ein Kind nicht heute schon ein Stück weit erleben darfst. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, nicht nur was für ein ungeheurer Wert, ja, was für eine ungeheure Investition auf Seiten Gottes. Nicht, er hat quasi seinen Sohn investiert. Er hat quasi seinen Sohn investiert. Ja, und da ist es doch selbstverständlich, liebe Geschwister, dass wir das respektieren, dass wir Ehrfurcht zeigen vor diesem Projekt, was schon in uns Jesusleuten ein Stück weit stattgefunden hat, liebe Geschwister. Und zum anderen, das hat auch Konsequenzen. Das hat auch Konsequenzen, wenn du das nämlich begriffen hast, dass er in dir wohnt, dann ist es doch eine Herausforderung, entsprechend zu leben. Dass du dich eben nicht mit dem Status quo deiner geistlichen Existenz zufrieden gibst. So nach dem Motto, wunderbar, prima, ich bin zum Glauben gekommen und das war's dann. Sondern dass du so praktisch wie möglich dein Leben verändern lässt durch die Kraft oder durch das Wirken des Heiligen Geistes, der in dir wohnt. Das ist dann die Konsequenz, liebe Geschwister. So, und jetzt gibt dir Jesus Christus noch etwas mit auf den Weg, denn die Zukunft steht ja noch vor uns. Und was in Zukunft so auf uns zukommt, besonders wenn wir die weltpolitische Lage betrachten, wissen wir nicht. Aber damit du gerüstet bist, damit du getröstet bist, damit du ermutigt bist, damit du, ja, diese Gelassenheit, liebe Geschwister, damit du gelassen wirklich in die Zukunft blicken, in die Zukunft gehen kannst, sagte Jesus Christus, du brauchst mich, weil ich dir nämlich den echten Frieden schenke. Nicht? Momentan ist es ja so, dass, also, was weiß ich, dass kaum ein Tag vergeht ohne Schlagzeilen, was weiß ich, über Krieg, über Terrorattacken, über Messerattacken und sonstige Konflikte. Und die Menschen sind ja alle verunsichert, wissen nicht, was auf sie zukommt. Und man darf sie nicht wundern, nicht, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen, wie auch die Suizide. Vor kurzem habe ich Werte gehört, Zahlen gehört, wie viele Jugendliche pro Tag sich das Leben nehmen. Das ist erschreckend, liebe Geschwister. Aber man darf sich nicht wundern. Man darf sich wirklich also da in keinster Weise wundern. Und jetzt kommt Jesus Christus. Der redet auch vom Frieden. Nur wissen wir, da ist es keine leere Floskel. Sondern er steht zu dem, was er sagt. Er hält das, was er da wirklich verspricht. Er sagt es ja in Vers 27. Meinen Frieden gebe ich euch. Nur ist die Frage, was ist das für ein Frieden? Was ist das für ein Frieden? Und so wie wir es vorhin gesagt haben, dass unser Leben in gewisser Weise übernatürlich ist, ist das auch ein Frieden, der übernatürlich ist, liebe Geschwister. Das ist ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Das mag zunächst hart klingen für die Welt, aber es ist Fakt. Es ist Fakt. Und wer sich vielleicht so ein bisschen mit Göttermythologie auskennt, es gibt also eine griechische Friedensgöttin Eirene. Die trat aber immer mit diesem kleinen Gott Plutos auf. Und dieser Plutos, der steht für Wohlstand, für Reichtum, für Sicherheit. Nicht? Und wenn wir jetzt mal so die letzten Wochen so Revue passieren lassen, nicht, haben wir das oft auf den Wahlplakaten gelesen, Wohlstand, Frieden, Sicherheit. Ja, das ist, liebe Geschwister, das ist immer wieder etwas, womit die Mächtigen oder womit die Politiker unserer Zeit wirklich operieren mit solchen Begriffen. Das ist ihr vermeintlicher Friede, den sie uns anbieten. Und ihr römisches Pardon, das ist die Friedensgöttin Pax. Und das ist ja auch interessant. Nicht, die tritt immer mit diesem Lorbeerkranz auf. Und der Lorbeerkranz, der steht für menschlichen Verstand. Also für die Fähigkeit, wirklich jede Sache in den Griff zu bekommen. Und wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre zurückblicken, wie oft, da haben wir genügend Ausdrücke in dieser Richtung gehört. Auf deutscher Seite, wir schaffen das. Nicht? Und das englischsprachige Pardon, yes, we can. Kennen wir alle. Nicht? Aber was diese beiden Göttinnen bis heute geschafft haben, nicht, das sehen wir nur allzu deutlich, liebe Geschwister. Aber die Frage, was ist das? Was ist das für ein Frieden, liebe Geschwister? Was ist das für ein Frieden? Ich möchte das mal an einem Beispiel, an einem biblischen Beispiel verdeutlichen. Paulus und Silas, die saßen ja im tiefsten Kerker im Stock angebunden. Und die wussten in keiner Weise, was auf sie zukommt. Und waren dennoch, liebe Geschwister, und waren dennoch voller Freude und Ruhe in ihrem Gott, dass sie trotz aller widrigen Umstände da um Mitternacht da ihre Loblieder singen konnten. Nicht? Das ist so. Das ist dieser übernatürliche Friede. Dieser übernatürliche Friede, der einerseits völlig unabhängig ist von den widrigen Umständen, aber auf der anderen Seite abhängig von der Güte und von der Gnade des lebendigen Gottes. Sonst hättest du diesen Frieden ja nicht. Oder denken wir an die Bootsfahrt der Jünger. Nicht, als sie plötzlich da in einem Sturm gerieten, nicht, sie drohten unterzugehen und meinten, ihr letztes Stündlein habe geschlagen. Und Jesus, bedenken wir, er war auch Mensch. Und Jesus schlief. Jesus schlief. Er hatte einen Frieden, den die Jünger damals noch nicht hatten. Nicht, oder denken wir als letztes Beispiel, erinnern wir uns Pontius Pilatus, nicht, der im Gespräch vor der Verurteilung mit Jesus völlig verunsichert war, nicht über diesen Frieden und über diese Ruhe, die Jesus Christus ausstaute. Das sind nur mal einige Beispiele. Nicht nur, wie kommst du an diesen Frieden? Wie erhältst du diesen Frieden, von dem hier Johannes spricht? Und da ist doch zunächst einmal grundsätzlich, dass du Frieden mit Gott machst. Wie ist das denn? Du wirst doch als Mensch in diese sündige adamitische Körperschaft hineingeboren. Nicht? Oder noch brutaler ausgedrückt, du kommst als Feind Gottes auf diese Welt. Nicht? Und der Grund dafür ist halt die in dir wohnende Sünde. Und diese Sünde, ja, die treibt dich zum Aufstand gegen Gott. Und das ist der Kriegszustand, der nicht schlimmer sein kann. Der, wenn da absolut nichts passiert, dich ins ewige Verderben stürzt. So, und jetzt die Frage, wie komme ich da raus? Wie kann dieser Kriegszustand beendet werden? Nicht? Römer 5, Vers 1, den wir alle kennen, den Vers. Da du nun aus Glauben gerechtfertigt bist, hast du Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das alles ist ein Geschenk des lebendigen Gottes, liebe Geschwister. Auf der anderen Seite, wir hatten es vorhin schon mal so angedeutet, musste Jesus dafür einen hohen Preis zahlen, damit das überhaupt möglich ist. Nicht, und der Friede, nicht der ist, von dem jetzt Johannes hier spricht, dieser Friede ist nun die Folge dieses grundsätzlichen Friedens mit dem lebendigen Gott. Und diesen Frieden haben eben nur solche Menschen, die wirklich zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Und es ist ja interessant, nicht? Weihnachtsgeschichte, nicht? Lukas 2, Vers 14. Da sagen die Engel, Friede auf Erde für die Menschen, so, auf denen sein, also Gottes Wohlgefallen ruht. Wohlgefallen ruht. Und dieser übernatürliche Friede, ja, aus welcher Quelle speist er sich? Aus der Quelle Jesus Christus. Er sagt es ja selbst. Er sagt es ja selbst. Meinen Frieden gebe ich euch. Oder nehmen wir noch mal eine andere Stelle aus dem 2. Thessaloniker Brief, Kapitel 3, Vers 16. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Nicht, also es gibt keinen echten Frieden irgendwo anders, bei keinem Psychotherapeuten oder was weiß ich, bei keiner Heilslehre, bei keinen Beruhigungstabellen, bei keinen Zerstreuungen dieser Welt und so weiter. Nur bei Jesus Christus kriegst du wirklich diesen echten Frieden. Und dieser übernatürliche Frieden, ja, der steht natürlich in völligem Kontrast zu dem Frieden dieser Welt. Jesus Christus sagt es in Vers 27, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Ja, und jetzt schauen wir mal in die Welt hinein, nicht Friede, Pazifismus, ganz großes Thema, Friedenskonferenzen, Sicherheitskonferenzen. Dann gibt es diese UNO-Friedensmission, jährliche Verleihung des Friedensnobelpreis, liebe Geschwister, was für ein Aufwand. Was für ein Aufwand. Und trotzdem ist der Friede brüchig. Wenn überhaupt, dann hält er nur für kurze Zeit. Und wenn ich dann das Wort aus Thessalonikerbrief lese, da aus dem ersten Kapitel 5, 3, wie das da heißt, wenn sie nämlich sagen werden, Frieden, Friede, dann wird sie nämlich das Verderben überraschen. Tja, liebe Geschwister. Aber man braucht gar nicht in die große Weltpolitik zu schauen, sondern es reicht ja schon ein Blick in die kleinste Zelle der Gesellschaft, in Ehe und Familie, um wirklich Friedlosigkeit und Kriegszustände da aufzuspüren, aufzudecken, liebe Geschwister. Ja, und ein letzter Gedankengang zu diesem übernatürlichen Frieden. Was sind seine Auswirkungen? Und Jesus Christus sagt das ja im Kapitel 14 zweimal. Einmal in dem Vers 1, der zwar jetzt nicht zu unserem Predigtext gehört, aber auch in unserem Vers 27. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und ich denke, wenn Jesus Christus das wiederholt, dann hat das einen ernsthaften Hintergrund. Denn wenn unsere Herzen diese Auswirkungen nicht zeigen, nicht vorweisen, ja, was dann? dann zeigt es letztendlich, so hart das klingt, dann zeigt es letztendlich wirklich unseren Unglauben, weil wir nicht der Zusage des Herrn Jesus Christus vertrauen, liebe Geschwister. Und deswegen können wir dem Herrn wirklich dafür danken, damit bin ich am Ende, dass er wirklich zu dir gekommen ist als derjenige, der dir wirklich echtes, wahres Leben spendet, nicht der in dir Wohnung genommen hat in deinem Herzen und der dir wirklich seinen Frieden gegeben hat. Und das soll dich wirklich ermutigen. Und dazu auch, soll auch dieser Text dienen, liebe Geschwister, dass du deinen Zeitgenossen noch mehr über Jesus Christus erzählst. Und dann kann es natürlich passieren, dass du dir den Vorwurf einhandelst, den Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer aus dem Kohlenpott, aus dem Ruhrgebiet, einmal den wunderschönsten, den herrlichsten Vorwurf nannte. Was war passiert? Wilhelm Busch war mal wieder in seinem Stadtbezirk da unterwegs und plötzlich begrüßte ihn ein Bergmann. Guten Tag, Herr Pastor. Und Wilhelm Busch fragte ganz erstaunt zurück, kennen wir uns? Ja, na ja, Herr Pastor, ich habe Sie schon oft sprechen hören. Nicht? Und in diesem Moment wendet sich der Bergmann an seinen Kumpel und sagt, siehst du, Egon, das ist unser Jugendpfarrer Wilhelm Busch hier in unserem Bezirk. Wirklich, wirklich ein ordentlicher Mann, aber dieser Kerl hat einen Vogel. Ja, wie so die Bergleute da im Kohlenpott sprachen. Der Kerl hat aber einen Vogel. Und Wilhelm Busch war etwas entrüstet. Und er fragte zurück, Sie behaupten, dass ich einen Vogel habe? Das ist aber wirklich starker Tobak. Ja, warten Sie nur ab, Herr Pastor, warten Sie nur ab. Und der Bergmann, der ließ sich also nicht beirren und wandte sich wieder an seinen Kumpel und sagte, siehste, Egon, er ist wirklich ein netter Kerl. Nicht nur, du kannst mit ihm reden, der hat auch einen gewissen Humor, aber er hat eben diesen Vogel, dass er immer zu von Jesus Christus redet. Und in diesem Moment ging ein Strahlen über das Gesicht von Wilhelm Busch und er antwortete, Mann, wenn Sie das sagen, dann ist das wie ein Orden für mich. So möchte ich sein, dass ich immer zu von Jesus Christus rede. Aber ich muss ehrlich gestehen, diesen Orden habe ich gar nicht verdient, denn ich schwatze doch viel zu viel dummes Zeug. Aber das wünsche ich mir, wenn ich immer mehr von Jesus reden würde. Übrigens, kennen Sie Jesus? Siehst du, Egon, er fängt schon wieder an. Ja, liebe Geschwister, das wünsche ich uns auch, dass wir solche Leute werden, die wirklich immer mehr von Jesus Christus reden und dass dadurch wieder diese Wirkung stattfindet, dass diejenigen dann auch wiederum zum Glauben kommen und dann wiederum von Jesus Christus reden. Das wünsche ich uns, der Herr segne uns dazu. Amen. Ja, ich darf euch bitten, dass wir uns noch zum Gebet erheben. Ja, wir können dir nur danken, Herr Jesus Christus, dass du dich eben nicht verabschiedet hast. Nein, du hast deine Ankunft angedeutet dadurch, dass wir zum geistlichen Leben gekommen sind. Nicht, dass der Vater und der Sohn jetzt schon in uns wohnen und dass du wiederkommen wirst. Und wir wollen dir so von Herzen danken für diese Zusage auch in der neuen Woche, dass du sagst, ich komme zu euch. Und jetzt möchten wir dich herzlich bitten, Herr Jesus, dass du, so wie du es hier versprochen hast, auch in dieser Weise wirklich zu uns kommst. Du, der uns das echte Leben gegeben hat, der den Geist uns lehrt, der uns das Glück einer geistlichen Existenz vor Augen stellt und der uns auch herausfordert, so zu leben, wie es dir wirklich entspricht und der uns wirklich wahren Frieden gibt. Ja, Frieden, wie sagt es die Bibel, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Und darüber seist du gelobt und gepriesen. Amen.